Ja, willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Folge meiner Lesung des goethischen Versepos Reinecke Fuchs. Im Druck erschienen vor genau 230 Jahren, 1794. Der Stoff, das sage ich für alle, die es noch nicht wissen, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren, geht auf eine mittelalterliche Fabel zurück, die Goethe schon als Kind in einer Prosafassung von Johann Christoph Gottsched aus dem Jahr 1752 kennengelernt hatte und Jahrzehnte später, 1793, also während der Französischen Revolution, durchaus im Wettstreit mit der im selben Jahr erschienenen Homer-Übersetzung von Johann Heinrich Voss in Hexametern sehr glücklich versifizierte, wie Herder nach der Lektüre begeistert kommentierte. Im Rückblick erinnert sich Goethe in seiner autobiografischen Schrift Campagne in Frankreich an die Entstehung. Er hatte am verlustreichen Feldzug deutscher und österreichischer Truppen gegen das jakobinische Heer Frankreichs teilgenommen und suchte nach der Kanonade von Valmy und während der Belagerung von Mainz 1793 sozusagen nach ablenkender Entspannung. Aus diesem grässlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtswürdig erklärte, wobei mir durch eine besondere Fügung Reinecke Fuchs in die Hände kam. Hatte ich mich bisher an Straßen, Markt- und Pöbelauftritten bis zum Abscheu übersättigen müssen, so war es nun wirklich erheiternd, in den Hof- und Regentenspiegel der alten Erzählung zu blicken. Denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten Tierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles, wo nicht musterhaft, doch heiter zu. Um nun das köstliche Werk recht innig zu genießen, begann ich also bald eine treue Nachbildung in Hexametern zu unternehmen. Das Ergebnis waren über 4000 bisweilen frei rhythmisierte Verse, nach homerischem Vorbild in 12 Gesänge unterteilt. Den blutigen Ereignissen der Französischen Revolution wollte Goethe in ironischer Distanzierung also etwas entgegensetzen. Eine unheilige Weltbibel, wie er sein Werk in den Annalen bezeichnet. Die mittelalterliche Fabel vom listigen Fuchs sei eine zeitlos gültige Karikatur menschlicher Unarten und Abgründe. Reinecke Fuchs, vor Jahrhunderten hätte ein Dichter dieses gesungen. Der Stoff ist ja von gestern und heut, dichtet Goethe in den Xenien. Hier trägt sich das Menschengeschlecht, es sei noch einmal zitiert, in seiner ungeheuchelten Tierheit ganz natürlich vor. Worum also geht es? Kurz gesagt, um Lug und Trug, Gier und Gewalt, Mord und Totschlag. Davon hatten wir in den Gesängen 1 bis 3 schon einen Vorgeschmack bekommen. Reinecke war als einziger dem großen Hoftag von Nobel, dem Löwen und König der Tiere, ferngeblieben. Er fürchtet die Klagen seiner geschädigten Gegner. Isegrim, der Wolf, Lampe, der Hase, Henning, der Hahn, berichten dem König und allen versammelten Granden von Reineckes Untaten. Daraufhin werden nacheinander Braun, der Bär und der Kater Hinze als Boten zu Reineckes Fuchsbau, dem Schloss Malepartus, entsandt, um ihn gerichtlich vorzuladen. Beide lockt der Übeltäter in einen Hinterhalt, aus dem sie nur mit knapper Not und aufs Schwerste malträtiert entkommen. Nachdem Reinecke zwischendurch noch mal eben die Wölfin Gieremund, Isegrims Weib, vergewaltigt hatte, wird nun Grimbart, der Dachs, als dritter Gerichtsbote zu dem Unhold gesandt. Grimbart ist Reineckes Neffe und im Kreis der Tiere vorerst sein einziger Freund und Fürsprecher. Und dem Dachs gelingt es tatsächlich, seinem Onkel eine, wenn auch geheuchelte Beichte seiner bisherigen Gräueltaten abzunehmen und ihn dazu zu bewegen, am Königshof vor Gericht zu erscheinen. Dort erwartet ihn, und das ist Reinecke durchaus bewusst, vor allem weil er fast die gesamte Familie Hennings des Hahns ausgerottet hat, die Todesstrafe. Soweit waren wir gekommen. Und wie geht es weiter? Johann Wolfgang von Goethe, Reinecke Fuchs, vierter Gesang. Als man bei Hofe vernahm, es komme Reinecke wirklich, drängte sich jeder heraus, ihn zu sehen, die Großen und Kleinen, wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reinecken deuchte, das sei von keiner Bedeutung, wenigstens stellt er sich so, da er mit Grimbart, dem Dachse, jetzt so dreist und zierlich die hohe Straße daherging. Mutig kam er heran und gelassen, als wär er des Königs eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja, so trat er vor Nobel den König und stand im Palaste mitten unter den Herren. Er wußte sich ruhig zu stellen. »Edler König, gnädiger Herr«, begann er zu sprechen, »edel seid ihr und groß, von Ehren und Würden der Erste. Darum bitt ich von euch, mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade je gefunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hofe, die mich darüber verfolgen. Eure Freundschaft wird ich verlieren, woferne die Lügen meiner Feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen. Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Vortrag, hört den Beklagten so gut als den Kläger. Und haben sie vieles mir im Rücken gelogen, so bleib ich ruhig und denke, meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung. Schweiget, versetzte der König, es hilft kein Schwätzen und Schmeicheln, euer Frevel ist laut und euch erwartet die Strafe. Habt ihr den Frieden gehalten, den ich den Tieren geboten, den ich geschworen? Da steht der Hahn, ihr habt ihm die Kinder, falscher, leidiger Dieb, eins nach dem anderen entrissen. Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaub ich, beweisen, wenn ihr mein Ansehen schmäht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze. Wie langsam wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen. Aber ich schelt euch nicht weiter, denn hier sind Kläger die Menge. Viele bewiesene Taten, ihr möchtet schwerlich entkommen. »Bin ich, gnädiger Herr, deswegen strafbar?« versetzte Reinecke. »Kann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte wieder zurückkehrt? Wagt er sich doch und wollte vermessen, Rüstevils Honig verzehren. Und kamen die tölpischen Bauern ihm zu Leibe, so ist er ja stark und mächtig an Gliedern. Schlugen und schimpften sie ihn, ehe er ins Wasser gekommen, hätt er als rüstiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn Hinze, der Kater, den ich mit Ehren empfangen, nach Vermögen bewirtet, sich nicht vom Stehlen enthalten, in die Wohnung des Pfaffen, so sehr ich ihn treulich verwarnte, sich bei Nacht geschlichen und dort was Übels erfahren, hab ich Strafe verdient, weil jene töricht gehandelt? Eurer fürstlichen Krone geschähe das wahrlich zu nahe. Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen verfahren und, so klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen. Mag es zum Nutzen, mag es zum Schaden auch immer gereichen, soll ich gesotten, gebraten, geblendet oder gehangen werden oder geköpft, so mag es eben geschehen. Alle sind wir in eurer Gewalt. Ihr habt uns in Händen. Mächtig seid ihr und stark. Was widerstünde der Schwache? Wollt ihr mich töten? Das würde für wahr ein geringer Gewinn sein. Doch es komme, was will. Ich stehe redlich zu Rechte. Da begann der Widder Bellin. Die Zeit ist gekommen. Lasst uns klagen. Und Isegrim kam mit seinen Verwandten, Hinze der Kater und Braun der Bär und Tiere zu Scharen. Auch der Esel Boldewein kam und Lampe der Hase. Wackerlos kam das Hündchen und Rinn die Dogge. Die Ziege Metke, Hermen der Bock, dazu das Eichhorn, die Wiesel und das Hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht außen geblieben. Daneben ersah man die Tiere der Wildnis, als den Hirsch und das Reh und Bokert, den Biber, den Marder, das Kaninchen, den Eber und alle drängten einander. Barthold, der Storch und Markhard, der Häher und Lütke, der Kranich flogen herüber. Es meldeten sich auch Tübke, die Ente, Alheit, die Gans und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning, der traurige Hahn, mit seinen wenigen Kindern, klagte heftig. Es kamen herbei unzählige Vögel und der Tiere so viel, wer wüsste die Menge zu nennen. Alle gingen dem Fuchs zu Leibe. Sie hofften, die Frevel nun zur Sprache zu bringen und seine Strafe zu sehen. Vor den König drängten sie sich mit heftigen Reden, häuften Klagen auf Klagen und alt und neue Geschichten brachten sie vor. Man hatte noch nie an einem Gerichtstag vor des Königes Thron so viele Beschwerden gehört. Reinecke stand und wusste darauf gar künstlich zu dienen. Denn ergriff er das Wort, so floss die zierliche Rede seiner Entschuldigung her, als wär es lautere Wahrheit. Alles wusste er beiseite zu lehnen und alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt ihn entschuldigt. Ja, er hatte noch übriges Recht und vieles zu klagen. Aber es standen zuletzt wahrhaftige, redliche Männer gegen Reinecken auf, die wider ihn zeugten, und alle seine Frevel fanden sich klar. Nun war es geschehen. Denn im Rate des Königs mit einer Stimme beschloss man, Reinecke Fuchs sei schuldig des Todes. Man soll ihn fahen, soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er seine schweren Verbrechen mit schmählichem Tode verbüße. Jetzt gab Reinecke selbst das Spiel verloren. Es hatten seine klugen Worte nur wenig geholfen. Der König sprach das Urteil selber. Da schwebte dem losen Verbrecher, als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende vor Augen. Wie nun, nach Urteil und Recht, gebunden Reinecke dastand, seine Feinde sich regten, zum Tod ihn eilend zu führen, standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert. Martin, der Affe, mit Grimbart und vielen aus Reineckens Sippschaft. Ungern hörten sie an das Urteil und trauerten alle mehr, als man dächte. Denn Reinecke war der ersten Baronen einer und stand nun entsetzt von allen Ehren und Würden und zum schmählichen Tode verdammt. Wie musste der Anblick seine Verwandten empören? Sie nahmen alle zusammen Urlaub vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren. Aber dem Könige ward es verdrießlich, dass ihn so viele Ritter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Verwandten, die sich mit Reineckens Tod sehr unzufrieden entfernten. Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten, »Freilich ist Reinecke boshaft, allein man sollte bedenken, viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe.« Aber Isegrim, Braun und Hinze der Kater, sie waren um den Gebundenen beschäftigt. Sie wollten die schändliche Strafe, wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, führten ihn hastig hinaus und sahen den Galgen von ferne. Da begann der Kater erbost zum Wolfe zu sprechen. »Nun bedenket Herr Isegrim wohl, wie Reinecke damals alles tat und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, euren Bruder am Galgen zu sehen. Wie zog er so fröhlich mit ihm hinaus? Versäumt ihm nicht, die Schuld zu bezahlen. Und gedenket, Herr Braun, er hat euch schändlich verraten, euch in Rüstefils Hofe dem groben, zornigen Volke, Männern und Weibern, treulos geliefert und Schlägen und Wunden und der Schande dazu, die allerorten bekannt ist. Habet Acht und haltet zusammen. Entkäm er uns heute, könnte sein Witz ihn befreien und seine listigen Ränke, niemals wird uns die Stunde der süßen Rache beschert sein. Lasst uns eilen und rächen, was er an allen verschuldet. Isegrim sprach: Was helfen die Worte? Geschwinde, verschafft mir einen tüchtigen Strick, wir wollen die Qual ihm verkürzen. Also sprachen sie wieder den Fuchs und zogen die Straße. Aber Reineke hörte sie schweigend. Doch endlich begann er: Da ihr so grausam mich hasst und tödliche Rache begehret, wisset ihr doch kein Ende zu finden. Wie muss ich mich wundern? Hinze wüsste wohl Rat zu einem tüchtigen Stricke, denn er hat ihn geprüft, als in des Pfaffenbehausung er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davonkam. Aber Isegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig, euren Oheim zum Tode zu bringen. Ihr meint, es gelänge? Und der König erhob sich mit allen Herren des Hofes, um das Urteil vollstrecken zu sehen. Es schloss an den Zug sich auch die Königin an, von ihren Frauen begleitet. Hinter ihnen strömte die Menge der Armen und Reichen. Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen. Isegrim sprach indes mit seinen Verwandten und Freunden und ermahnte sie, ja fest aneinander geschlossen, auf den gebundenen Fuchs ein wachsam Auge zu haben, denn sie fürchteten immer, es möchte der Kluge sich retten. Seinem Weibe befahl der Wolf besonders: Bei deinem Leben, sieh mir zu und hilf den Bösewicht halten. Käm er los, wir würden es alle gar schmählich empfinden. Und zu Braunen sagt er: Gedenket, wie er euch höhnte. Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Zinsen bezahlen. Hinze klettert und soll uns den Strick da oben befesten. Haltet ihn und steht mir bei, ich rücke die Leiter. Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen getan sein. Braun versetzte: Stellt nur die Leiter, ich will ihn schon halten. Seht doch, sagte Reineke drauf, wie seid ihr geschäftig, euren Oheim zum Tode zu bringen. Ihr solltet ihn eher schützen und schirmen, und wär er in Not, euch seiner erbarmen. Gern bät ich um Gnade, allein was könnt es mir helfen? Isegrim hasst mich zu sehr. Ja, seinem Weibe gebeut er, mich zu halten und mir den Weg zur Flucht zu vertreten. Dächte sie voriger Zeiten, sie könnte mir wahrlich nicht schaden. Aber soll es nun über mich gehen, so wollt ich, es wäre bald getan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöten. Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich nicht so viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr länger mich verschonen, es müsst euch gewiss zur Schande gereichen. Hört ihr, sagte der Bär, wie trotzig der Bösewicht redet, immer, immer hinauf, es ist sein Ende gekommen. Ängstlich dachte Reineke nun: Oh, möcht ich in diesen großen Nöten geschwind was glücklich Neues ersinnen, dass der König mir gnädig das Leben schenkte und diese grimmigen Feinde, die drei, in Schaden und Schande gerieten. Lasst uns alles bedenken und helfe, was helfen kann, denn hier gilt es den Hals, die Not ist dringend. Wie soll ich entkommen? Alles Übel häuft sich auf mich, es zürnet der König, meine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig. Selten hab ich was Gutes getan, die Stärke des Königs, seiner Räte Verstand wahrhaftig wenig geachtet, vieles hab ich verschuldet und hoffte dennoch, mein Unglück wieder zu wenden. Gelänge mir's nur, zum Worte zu kommen, wahrlich, sie hingen mich nicht. Ich lasse die Hoffnung nicht fahren. Und er wandte sich drauf von der Leiter zum Volke, rief: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd ihm nicht entgehen. Nur bitt ich euch alle, so viele mich hören, um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlasse. Gern möchte ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte noch zum letzten Mal öffentlich sprechen und redlich bekennen alles Übel, das ich getan, damit nicht ein anderer etwa dieses und jenes von mir im Stillen begangenen unbekannten Verbrechens dereinst bezichtiget werde. So verhüt ich zuletzt noch manches Übel und hoffen kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken. Viele jammerte das. Sie sprachen untereinander: Klein ist die Bitte, gering nur die Frist. Sie baten den König und der König vergönnt es. Da wurde es Reineken wieder etwas leichter ums Herz. Er hoffte glücklichen Ausgang. Gleich benutzte er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte: Spiritus Domini, helfe mir nun. Ich sehe nicht einen unter der großen Versammlung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst, ich war noch ein kleiner Kompan und hatte die Brüste kaum zu saugen verlernt, da folgt ich meinen Begierden unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der Herde sich im Freien zerstreuten. Ich hörte die blökenden Stimmen gar zu gerne. Da lüstete mich nach leckerer Speise, lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmchen biss ich zu Tode, leckte das Blut. Es schmeckte mir köstlich und tötete weiter vier der jüngsten Ziegen und aß sie und übte mich ferner. Sparte keine Vögel, noch Hühner, noch Enten, noch Gänse, wo ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben, was ich geschlachtet und was mir nicht alles zu essen beliebte. Dann begegnet es mir: In einem Winter am Rheine lernt ich Isegrim kennen. Er lauerte hinter den Bäumen. Gleich versichert er mir, ich sei aus seinem Geschlechte. Er wusste mir gar die Grade der Sippschaft am Finger vorzurechnen. Ich ließ mir's gefallen. Wir schlossen ein Bündnis und gelobten einander, als treue Gesellen zu wandern. Leider sollt ich dadurch mir manches Übel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große, stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das sollte gemein sein. Aber es war nicht gemein wie billig. Er teilte nach Willkür. Niemals empfing ich die Hälfte. Ja, Schlimmeres hab ich erfahren. Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet, wenn ich im Überfluss sitzen ihn sah, er eben die Ziege frisch geschlachtet verzehrte, einen Bock ihm unter den Klauen lag und zappelte, grinst er mich an und stellte sich grämlich, trieb mich knurrend hinweg. So war mein Teil ihm geblieben. Immer ging es mir so. Es mochte der Braten so groß sein, als er wollte. Ja, wenn es geschah, dass wir in Gesellschaft einen Ochsen gefangen, wir eine Kuh uns gewonnen, gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warfen über die Beute sich her und drängten mich hinter die Mahlzeit. Keine Rippe konnt ich erlangen, sie wäre denn gänzlich glatt und trocken genagt. Das sollte mir alles gefallen. Aber Gott sei gedankt, ich litt deswegen nicht Hunger. Heimlich nährt ich mich wohl von meinem herrlichen Schatze, von dem Silber und Golde, das ich an sicherer Stätte heimlich verwahre. Deshalb ich genug. Es schafft mir wahrhaftig ihn kein Wagen hinweg, und wenn er siebenmal führe. Es horchte der König, da von dem Schatze gesagt ward, neigte sich vor und sprach: Von wannen ist er euch kommen? Saget an, ich meine den Schatz. Und Reineke sagte: Dieses Geheimnis verhehl ich euch nicht, was könnt es mir helfen? denn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen. Aber, wie ihr befehlt, will ich euch alles erzählen, denn es muss nun einmal heraus. Um Liebes und Leides möchte ich wahrhaftig das große Geheimnis nicht länger verhehlen, denn der Schatz war gestohlen. Es hatten sich viele verschworen, euch, Herr König, zu morden. Und wurde zur selbigen Stunde nicht der Schatz mit Klugheit entwendet, so war es geschehen. Merket es, gnädiger Herr, denn euer Leben und Wohlfahrt hing an dem Schatz. Und dass man ihn stahl, das brachte denn leider meinen eigenen Vater in große Nöten. Es brachte ihn frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaden. Aber, gnädiger Herr, zu eurem Nutzen geschah es. Und die Königin hörte bestürzt die grässliche Rede, das verworrene Geheimnis von ihres Gemahles Ermordung, von dem Verrat, vom Schatz und was er alles gesprochen. »Ich vermahn euch, Reineke«, rief sie, »bedenket, die lange Heimfahrt steht euch bevor, entladet reuig die Seele, saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde.« Und der König setzte hinzu, »ein jeglicher Schweige. Reineke komme nun wieder herab und trete mir näher, denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie höre.« Reineke, der es vernahm, stand wieder getröstet. Die Leiter stieg er zum großen Verdruss der feindlich Gesinnten herunter und er nahte sich gleich dem König und seiner Gemahlin, die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet. Da bereitet er sich zu neuen, gewaltigen Lügen. Könnt ich des Königes Huld und seiner Gemahlin, so dacht er, wieder gewinnen und könnte zugleich die List mir gelingen, dass ich die Feinde, die mich dem Tod entgegengeführet, selbst verdürbe, das rettete mich aus allen Gefahren. Sicher wäre mir das ein unerwarteter Vorteil. Aber ich sehe schon, Lügen bedarf es und über die Maßen. Ungeduldig befragte die Königin Reineken weiter, »lasset uns deutlich vernehmen, wie diese Sache beschaffen. Saget die Wahrheit, bedenkt das Gewissen, entladet die Seele.« Reineke sagte darauf, »ich will euch gerne berichten. Sterben muss ich nun wohl, es ist kein Mittel dagegen. Sollt ich meine Seele beladen, am Ende des Lebens ewige Strafe verwirken, es wäre töricht gehandelt. Besser ist es, dass ich bekenne. Und muss ich dann leider meine lieben Verwandten und meine Freunde verklagen? Ach, was kann ich dafür? Es drohen die Qualen der Hölle.« Und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen schwer geworden ums Herz. Er sagte, »sprichst du die Wahrheit?« Da versetzte Reineke drauf mit verstellter Gebärde, »freilich bin ich ein sündiger Mensch, doch red ich die Wahrheit. Könnt es mir nutzen, wenn ich euch löge? Da würde ich mich selber ewig verdammen. Ihr wisst ja nun wohl, so ist es beschlossen. Sterben muss ich. Ich sehe den Tod und werde nicht lügen, denn es kann mir nicht Böses noch Gutes zur Hilfe gedeihen.« Bebend sagte Reineke das und schien zu verzagen. Und die Königin sprach, »mich jammert seine Beklemmung. Sehet ihn gnadenreich an, ich bitt euch, mein Herr, und erwäget, manches Unheil wenden wir ab nach seinem Bekenntnis. Lasst uns, je eher je lieber, den Grund der Geschichte vernehmen. Heißet jeglichen schweigen und lasst ihn öffentlich sprechen.« Und der König gebot. Da schwieg die ganze Versammlung. Aber Reineke sprach, »beliebt es euch, gnädiger König, so vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Vortrag ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau sein. Ihr erfahrt die Verschwörung und niemands denk ich zu schonen. Fünfter Gesang. Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich gewendet, seine Frevel wieder zu decken und andern zu schaden. Bodenlose Lügen ersann er, beschimpfte den eigenen Vater jenseits der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verleumdung, seinen redlichsten Freund, der ihm ständig gedient. So erlaubt er sich alles, damit er seiner Erzählung Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte. Mein Herr Vater, sagt er darauf, war so glücklich gewesen, König Emrichs des mächtigen Schatz auf verborgenen Wegen einst zu entdecken. Doch bracht ihm der Fund gar wenigen Nutzen, denn er überhub sich des großen Vermögens und schätzte seinesgleichen von nun an nicht mehr. Und seine Gesellen achtet er viel zu gering. Er suchte sich höhere Freunde. Hinze, den Kater, sendet er ab in die wilden Ardennen, Braun den Bären zu suchen. Dem sollt er Treue versprechen, sollt ihn laden, nach Flandern zu kommen und König zu werden. Als nun Braun das Schreiben gelesen, erfreut es ihn herzlich. Unverdrossen und kühn begab er sich eilig nach Flandern, denn er hatte schon lange so was in Gedanken getragen. Meinen Vater fand er daselbst. Der sah ihn mit Freuden, sendete gleich nach Isegrim aus und nach Grimbart, dem Weisen, und die vier verhandelten dann die Sache zusammen. Doch der fünfte dabei war Hinze, der Kater. Ein Dörfchen liegt allda, wird Ifte genannt. Und grad da war es, zwischen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange, düstere Nacht verbarg die Versammlung. Nicht mit Gott, es hatte der Teufel, es hatte mein Vater sie in seiner Gewalt, mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen, des Königes Tod, schwuren zusammen festen, ewigen Bund. Und also schwuren die Fünfe sämtlich auf Isegrims Haupt, sie wollten Braunen, den Bären, sich zum Könige wählen und auf dem Stuhle zu Aachen mit der goldenen Krone das Reich ihm festlich versichern. Wollte nun auch von des Königes Freunden und seinen Verwandten jemand dagegen sich setzen, den sollte mein Vater bereden oder bestechen und ginge das nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wissen. Denn Grimbart hatte sich einmal morgens lustig getrunken und war gesprächig geworden. Seinem Weibe verschwätzte der Tor die Heimlichkeit alle, legte Schweigen ihr auf, da glaubt er, wäre geholfen. Sie begegnete drauf bald meinem Weibe, die mußt ihr der drei Könige Namen zum feierlichen Gelübde nennen, Ehr und Treue verpfänden, um Liebes und Leides niemand ein Wörtchen zu sagen. Und so entdeckt sie ihr alles. Ebenso wenig hat auch mein Weib das Versprechen gehalten. Denn sobald sie mich fand, erzählte, was sie vernommen, gab mir ein Merkmal dazu, woran ich die Wahrheit der Rede leicht erkennte, doch war mir dadurch nur schlimmer geschehen. Ich erinnerte mich der Frösche, deren Gequake bis zu den Ohren des Herrn im Himmel endlich gelangte. Einen König wollten sie haben und wollten im Zwange leben, nachdem sie der Freiheit in allen Landen genossen. Da erhörte sie Gott und sandte den Storch, der beständig sie verfolget und hasst und keinen Frieden gewähret. Ohne Gnade behandelt er sie. Nun klagen die Toren, aber leider zu spät, denn nun bezwingt sie der König. Reinecke redete laut zur ganzen Versammlung. Es hörten alle Tiere sein Wort. Und so verfolgt er die Rede. Seht, für alle fürchtet ich das. So wär es geworden. Herr, ich sorgte für euch und hoffte bessere Belohnung. Braunens Ränke sind mir bekannt. Sein tückisches Wesen, manche Missetat auch von ihm. Ich besorgte das Schlimmste. Würd er, Herr, so wären wir alle zusammen verdorben. Unser König ist edel geboren und mächtig und gnädig, dacht ich im Stillen bei mir. Es wäre ein trauriger Wechsel, einen Bären und tölpischen Taugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und sucht es zu hindern. Auch vor allem begriff ich es wohl, behielte mein Vater seinen Schatz in der Hand, so brächt er viele zusammen, sicher gewänn er das Spiel und wir verlören den König. Meine Sorge ging nun dahin, den Ort zu entdecken, wo der Schatz sich befände, damit ich ihn heimlich entführte. Zog mein Vater ins Feld, der alte Listige, lief er nach dem Walde, bei Tag oder Nacht, in Frost oder Hitze, Nässe oder Trockene, so war ich dahinter und spürte den Gang aus. Einmal lag ich versteckt in der Erde, mit Sorgen und Sinnen, wie ich entdeckte den Schatz, von dem mir so vieles bekannt war. Da erblickt ich den Vater, aus einer Ritze sich schleichen, zwischen den Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiefe. Still und verborgen hielt ich mich da, er glaubte sich einsam, schaute sich überall um, und als er niemand bemerkte, nah oder fern, begann er sein Spiel. Ihr sollt es vernehmen. Wieder mit Sande verstopft er das Loch und wusste geschicklich, mit dem übrigen Boden es gleich zu machen. Das konnte, wer nicht zusah, unmöglich erkennen. Und ehe er von dannen wanderte, wusste er den Platz, wo seine Füße gestanden, über und über geschickt mit seinem Schwanze zu streichen und verwühlte die Spur mit seinem Munde. Das lernt ich jenes Tages zuerst von meinem listigen Vater, der in Ränken und Schwänken und allen Streichen gewandt war. Und so eilt er hinweg nach seinem Gewerbe. Da sann ich, ob sich der herrliche Schatz wohl in der Nähe befände. Eilig trat ich herbei und schritt zum Werke. Die Ritze hatte ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten eröffnet, kroch begierig hinein. Da fand ich köstliche Sachen, feinen Silbers genug und roten Goldes. Wahrhaftig, auch der Älteste hier hat nie so vieles gesehen. Und ich machte mich dran mit meinem Weibe. Wir trugen, schleppten bei Tag und bei Nacht. Uns fehlten Karren und Wagen. Viele Mühe kostet es uns und manche Beschwernis. Treulich hielt Frau Ermelin aus. So hatten wir endlich die Kleinode hinweg zu einer Stätte getragen, die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Vater täglich mit jenen zusammen, die unseren König verrieten. Was sie beschlossen, das werdet ihr hören und werdet erschrecken. Braun und Isegrin sandten sofort in manche Provinzen offene Briefe, die Söldner zu locken. Sie sollten zu Haufen eilig kommen. Es wolle sie Braun mit Diensten versehen, milde wolle er sogar voraus die Söldner bezahlen. Dadurch strich mein Vater die Länder und zeigte die Briefe seines Schatzes gewiss. Der, glaubt er, läge geborgen. Aber es war nun geschehen. Er hätte mit allen Gesellen, sucht er auch noch so genau, nicht einen Pfennig gefunden. Keine Bemühung ließ er sich reuen. So war er behende zwischen der Elb und dem Rheine durch alle Länder gelaufen. Manchen Söldner hat er gefunden und manchen gewonnen. Kräftigen Nachdruck sollte das Geld den Worten verleihen. Endlich kam der Sommer ins Land. Zu seinen Gesellen kehrte mein Vater zurück. Da hat er von Sorgen und Nöten und von Angst zu erzählen, besonders wie er beinahe vor den hohen Burgen in Sachsen sein Leben verloren, wo ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, dass er knapp und mit Not mit heilem Pelze davonkam. Freudig zeigt er darauf den vier Verrätern die Liste, welche Gesellen er alle mit Gold und Versprechen gewonnen. Braunen erfreute die Botschaft. Es lasen die Fünfe zusammen und es hieß, 1200 von Isegrims kühnen Verwandten werden kommen, mit offenen Mäulern und spitzigen Zähnen. Ferner, die Kater und Bären sind alle für Braunen gewonnen. Jeder Vielfraß und Dachs aus Sachsen und Thüringen stellt sich. Doch man solle sich ihnen zu der Bedingung verbinden, einen Monat des Soldes vorauszuzahlen. Sie wollten alle dagegen mit Macht beim ersten Gebote sich stellen. Gott sei ewig gedankt, dass ich die Plane gehindert. Denn nachdem er nun alles besorgt, so eilte mein Vater über Feld und wollte den Schatz auch wieder beschauen. Da ging erst die Bekümmernis an, da grub er und suchte, doch je länger er scharrte, je weniger fand er. Vergebens war die Mühe, die er sich gab, und seine Verzweiflung, denn der Schatz war fort, er konnte ihn nirgend entdecken. Und vor Ärger und Scham, wie schrecklich quält die Erinnerung mich bei Tag und bei Nacht, erhängte mein Vater sich selber. Alles das hab ich getan, die böse Tat zu verhindern. Übel gerät es mir nun. Jedoch, es soll mich nicht reuen. Isegrim aber und Braun, die Gefräßigen, sitzen am nächsten bei dem König zu Rat. Und Reineke, wie dir dagegen, armer Mann, jetzt gedankt wird, dass du den leiblichen Vater hingegeben, den König zu retten. Wo sind sie zu finden, die sich selber verderben, nur euch das Leben zu fristen? König und Königin hatten indes den Schatz zu gewinnen große Begierde gefühlt. Sie traten seitwärts und riefen Reineken, ihn besonders zu sprechen, und fragten behende, saget an, wo habt ihr den Schatz? Wir möchten es wissen. Reineke ließ sich dagegen vernehmen. Was könnt es mir helfen? Zeigt ich die herrlichen Güter dem Könige, der mich verurteilt? Glaubt ihr meinen Feinden doch mehr, den Dieben und Mördern, die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen? Nein, versetzte die Königin, nein, so soll es nicht werden. Leben lässt euch mein Herr, und das Vergangene vergisst er. Er bezwingt sich und zürnet nicht mehr. Doch möget ihr künftig klüger handeln und treu und gewärtig dem Könige bleiben. Reineke sagte, gnädige Frau, vermöget den König mir zu geloben vor euch, dass er mich wieder begnadigt, dass er mir alle Verbrechen und Schulden und alle den Unmut, den ich ihm leider erregt, auf keine Weise gedenket, so besitzet gewiss in unseren Zeiten kein König solchen Reichtum, als er durch meine Treue gewinnet. Groß ist der Schatz. Ich zeige den Ort. Ihr werdet erstaunen. Glaubet ihm nicht, versetzte der König. Doch wenn er von Stehlen, Lügen und Rauben erzählet, das möget ihr allenfalls glauben, denn ein größerer Lügner ist wahrlich niemals gewesen. Und die Königin sprach, fürwahr, sein bisheriges Leben hat ihm wenig Vertrauen erworben, doch jetzo bedenket, seinen Neffen, den Dachs, und seinen eigenen Vater hat er diesmal bezüchtigt und ihre Frevel verkündigt. Wollt er, so konnte er sie schonen und konnte von anderen Tieren solche Geschichten erzählen. Er wird so töricht nicht lügen. Meinet ihr so, versetzte der König, und denket ihr, es wäre wirklich zum Besten geraten, dass nicht ein größeres Übel draus entstünde, so will ich es tun und diese Verbrechen Reinekens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal trau ich, zum letzten Mal noch. Das mag er bedenken. Denn ich schwör es ihm zu bei meiner Krone. Wofern er künftig frevelt und lügt, es soll ihn ewig gereuen. Alles, wär es ihm nur verwandt im zehnten Grade, wer sie auch wären, sie sollen's entgelten und keiner entgeht mir, sollen in Unglück und Schmach und schwere Prozesse geraten. Als nun Reineke sah, wie schnell sich des Königs Gedanken wendeten, fasst er ein Herz und sagte: Sollt ich so töricht handeln, gnädiger Herr, und euch Geschichten erzählen, deren Wahrheit sich nicht in wenig Tagen bewiese? Und der König glaubte den Worten, und alles vergab er, erst des Vaters Verrat, dann Reinekens eigene Verbrechen. Über die Maßen freute sich der. Zur glücklichen Stunde war er der Feinde Gewalt und seinem Verhängnis entronnen. Edler König, gnädiger Herr, begann er zu sprechen, möge Gott euch alles vergelten und eurer Gemahlin, was ihr an mir Unwürdigem tut. Ich will es gedenken und ich werde mich immer gar höchlich dankbar erzeigen, denn es lebet gewiss in allen Landen und Reichen niemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schätze lieber gönnte, denn eben euch beiden. Was habt ihr nicht alles mir für Gnade bewiesen? Dagegen geb ich euch willig König Emmerichs Schatz, so wie ihn dieser besessen. Wo er liegt, beschreibe ich euch nun. Ich sage die Wahrheit. Höret. Im Osten von Flandern ist eine Wüste. Darinnen liegt ein einzelner Busch, heißt Hüsterloh. Merket den Namen. Dann ist ein Brunnen, der Krickelborn heißt. Ihr werdet verstehen, beide nicht weit auseinander. Es kommt in selbige Gegend weder Mann noch Weib im ganzen Jahre. Da wohnet nur die Eul und der Schuhu. Und dort begrub ich die Schätze. Krickelborn heißt die Stätte. Das merket und nützet das Zeichen. Geht selber dahin mit eurer Gemahlin. Es wäre niemand sicher genug, um ihn als Boten zu senden, und der Schade wäre zu groß. Ich darf es nicht raten. Selber müsst ihr dahin. Bei Krekelborn geht ihr vorüber. Seht zwei junge Birken hernach und merket, die eine steht nicht weit von dem Brunnen. So geht nun, gnädiger König, grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schätze. Kratzt und scharret nur zu. Erst findet ihr Moos an den Wurzeln, dann entdeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeide, golden, künstlich und schön. Auch findet ihr Emmerichs Krone. Wäre des Bären Wille geschehen, der sollte sie tragen. Manchen Zierat seht ihr daran und Edelgesteine, goldenes Kunstwerk. Man macht es nicht mehr, wer wollt es bezahlen? Seht ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen? Ja, ich bin es gewiss, ihr denket meiner in Ehren. Reinecke, redlicher Fuchs, so denkt ihr, der du so klüglich unter das Moos die Schätze begraben, o mög es dir immer, wo du auch sein magst, glücklich ergehen. So sagte der Heuchler. Und der König versetzte darauf: Ihr müsst mich begleiten, denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe wohl von Aachen gehört, wie auch von Lübeck und Köln und von Paris, doch Hüsterloh hört ich im Leben nicht einmal nennen, ebenso wenig als Krekelborn. Sollt ich nicht fürchten, dass du uns wieder belügst und solche Namen erdichtest? Reinecke hörte nicht gern des Königs bedächtige Rede, sprach: So weiß ich euch doch nicht fern von hinnen, als hättet ihr am Jordan zu suchen. Wie schien ich euch jetzt so verdächtig? Nächst, ich bleibe dabei, ist alles in Flandern zu finden. Lasst uns einige fragen. Es mag es ein anderer versichern. Krekelborn, Hüsterlo, sagt ich, also heißen die Namen. Lampen, rief er darauf, und Lampe zauderte bebend. Reinecke rief, so kommt nur getrost, der König begehrt euch. Er will, ihr sollt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet, wahrhaft reden. So zeiget denn an, wofern ihr es wisst, sagt, wo Hüsterlo liegt und Krekelborn. Lasset uns hören. Lampe sprach,
das kann ich wohl sagen. Es liegt in der Wüste, Krekelborn, nahe bei Hüsterlo. Hüsterlo nennen die Leute jenen Busch, wo Simonet lange der Krumme sich aufhielt, falsche Münze zu schlagen mit seinen verwegenen Gesellen. Vieles habe ich da selbst von Frost und Hunger gelitten, wenn ich vor Rünen, dem Hund, in großen Nöten geflüchtet.
Reinecke sagte darauf, ihr könnt euch unter die anderen wieder stellen, ihr habet dem König genugsam berichtet. Und der König sagte zu Reinecke, seid mir zufrieden, dass ich hastig gewesen und eure Worte bezweifelt. Aber sehet nun zu, mich an die Stelle zu bringen. Reinecke sprach, wie schätzt ich mich glücklich, geziemt es mir heute, mit dem König zu gehen und ihm nach Flandern zu folgen. Aber es müsst euch zur Sünde gereichen. So sehr ich mich schäme, muss es heraus, wie gern ich es auch noch länger verschwiege. Isegrim ließ vor einiger Zeit zum Mönche sich weihen. Zwar nicht dem Herrn zu dienen, er diente dem Magen, zehrte das Kloster fast auf. Man reicht ihm für Sechse zu essen, alles war ihm zu wenig. Er klagte mir Hunger und Kummer. Endlich erbarmt es mich, als ich ihn mager und krank sah, half ihm treulich davon, er ist mein naher Verwandter. Und nun hab ich darum den Bann des Papstes verschuldet. Möchte nun, ohne Verzug, mit eurem Wissen und Willen meine Seele beraten und morgen mit Aufgang der Sonne Gnad und Ablass zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben und von dannen über das Meer, so werden die Sünden alle von mir genommen. Und kehre ich wieder nach Hause, darf ich mit Ehren neben euch gehen. Doch tät ich es heute, würde jeglicher sagen, wie treibt es jetzt so der König wieder mit Reineken, den er vor kurzem zum Tode verurteilt und der über das alles im Banne des Papstes verstrickt ist. Gnädiger Herr, ihr seht es wohl ein, wir lassen es lieber. Wahr, versetzte der König drauf, das konnte ich nicht wissen. Bist du im Banne, so wär's mir ein Vorwurf, dich mit mir zu führen. Lampe kann mich oder ein anderer zum Borne begleiten. Aber, Reinecke, dass du vom Banne dich suchst zu befreien, find ich nützlich und gut. Ich gebe dir gnädigen Urlaub, morgen bei Zeiten zu gehen. Ich will die Wallfahrt nicht hindern. Denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren, vom Bösen zum Guten. Gott gesegne den Vorsatz und lass euch die Reise vollbringen. Sechster Gesang. So gelangte Reinecke wieder zur Gnade des Königs. Und es trat der König hervor auf erhabene Stätte, sprach vom Steine herab und hieß die sämtlichen Tiere stille schweigen. Sie sollten ins Gras nach Stand und Geburt sich niederlassen. Und Reinecke stand an der Königin Seite. Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen. »Schweiget und höret mich an, zusammen Vögel und Tiere, Arm und Reiche. Höret mich an, ihr Großen und Kleinen, meine Baronen und meine Genossen des Hofes und Hauses. Reinecke steht hier in meiner Gewalt. Man dachte vor kurzem, ihn zu hängen. Doch hat er bei Hofe so manches Geheimnis dargetan, dass ich ihm glaube und wohlbedächtlich die Huld ihm wieder schenke. So hat auch die Königin, meine Gemahlin, sehr gebeten für ihn, so dass ich ihm günstig geworden, mich ihm völlig versöhnet und Leib und Leben und Güter frei ihm gegeben. Es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede. Nun sei allen zusammen bei Leibesleben geboten, Reineken sollt ihr überall ehren, mit Weib und mit Kindern, wo sie euch immer bei Tag oder Nacht hinkünftig begegnen. Ferner höre ich von Reinekens Dingen nicht weitere Klage. Hat er Übels getan, so ist es vorüber. Er wird sich bessern und tut es gewiss, denn morgen wird er bei Zeiten Stab und Ränzel ergreifen, als frommer Pilger nach Rom gehen und von dannen über das Meer. Auch kommt er nicht wieder, bis er vollkommenen Ablass der sündigen Taten erlangt hat. Hinze wandte sich drauf zu Braun und Isegrim zornig. »Nun ist Mühe und Arbeit verloren«, so rief er. »Oh, wär ich weit von hier! Ist Reinecke wieder zu Gnaden gekommen, braucht er jegliche Kunst, uns alle drei zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte fürs andere.« »Guter Rat ist teuer«, versetzte der Braune, »das sehe ich.« Isegrim sagte dagegen, »Das Ding ist seltsam. Wir wollen grad zum Könige gehen.« Er trat verdrießlich mit Braunen gleich vor König und Königin auf. Sie redeten vieles wider Reineken, redeten heftig. Da sagte der König, »Hörtet ihr's nicht? Ich hab ihn aufs Neue zu Gnaden empfangen.« »Zornig«, sagte es der König und ließ im Augenblicke beide fahen, binden und schließen. Denn er gedachte der Worte, die er von Reineken hatte vernommen, und ihres Verrates. So veränderte sich in dieser Stunde die Sache Reinekens völlig. Er machte sich los und seine Verkläger wurden zu Schanden. Er wusste sogar, es tückisch zu lenken, dass man dem Bären ein Stück von seinem Felle herabzog, fußlang, fußbreit, dass auf die Reise daraus ihm ein Ränzel fertig würde. So schien zum Pilger ihm wenig zu fehlen. Aber die Königin bat er, auch Schuh ihm zu schaffen und sagte, »Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren Pilger. Helfet mir nun, dass ich die Reise vollbringe. Isegrim hat 4 tüchtige Schuhe. Da wäre es wohl billig, dass er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe. Schafft mir sie, gnädige Frau, durch meinen Herrn, den König. Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von ihnen, denn als Hausfrau bleibt sie doch meist in ihrem Gemache.« Diese Forderung fand die Königin billig. »Sie können jedes wahrlich ein Paar entbehren«, sagte sie gnädig. Reinecke dankte darauf und sagte mit freudiger Beugung, »Krieg ich doch nun 4 tüchtige Schuhe, da will ich nicht zaudern. Alles Guten, was ich sofort als Pilger vollbringe, werdet ihr teilhaft gewiss, ihr und mein gnädiger König. Auf der Wallfahrt sind wir verpflichtet, für alle zu beten, die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde.« An den vorderen Füßen verlor Herr Isegrim also seine Schuhe bis an die Knorren. Desgleichen verschonte man Frau Gieremund nicht. Sie musste die hintersten lassen. So verloren sie beide die Haut und Klauen der Füße, lagen erbärmlich mit Braunen zusammen und dachten zu sterben. Aber der Heuchler hatte die Schuh
und das Ränzel gewonnen, trat herzu und spottete noch, besonders der Wölfin. »Liebe Gute«, sagt er zu ihr, »das sehet, wie zierlich eure Schuhe mir stehen. Ich hoffe, sie sollen auch dauern. Manche Mühe gabt ihr euch schon zu meinem Verderben, aber ich habe mich wieder bemüht. Es ist mir gelungen. Habt ihr Freude gehabt? So kommt nun endlich die Reihe wieder an mich. Tja, so pflegt es zu gehen. Man weiß sich zu fassen. Wenn ich nun reise, so kann ich mich täglich der lieben Verwandten dankbar erinnern. Ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben, und es soll euch nicht reuen. Was ich an Ablass verdiene, teile ich mit euch. Ich hol ihn zu Rom und über dem Meere.« Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen. Sie konnte fast nicht reden. Doch griff sie sich an und sagte mit Seufzen, »Unsere Sünden zu strafen, lässt Gott euch alles gelingen.« Aber Isegrim lag und schwieg mit Braunen zusammen. Beide waren elend genug, gebunden, verwundet und vom Feinde verspottet. Es fehlte Hinze der Kater. Reinecke wünschte so sehr, auch ihm das Wasser zu wärmen. Nun beschäftigte sich der Heuchler am anderen Morgen gleich, die Schuhe zu schmieren, die seine Verwandten verloren. Eilte dem Könige noch, sich vorzustellen, und sagte, »Euer Knecht ist bereit, den heiligen Weg zu betreten. Eurem Priester werdet ihr nun in Gnaden befehlen, dass er mich segne, damit ich von hinnen mit Zuversicht scheide, dass mein Ausgang und Eingang gebenedeit sei«, so sprach er. Und es hatte der König den Widder zu seinem Kaplane. Alle geistlichen Dinge besorgt er. Es braucht ihn der König auch zum Schreiber. Man nennt ihn Bellin. Da ließ er ihn rufen, sagte, »Lese zugleich mir etliche heilige Worte über Reineken hier, ihn auf die Reise zu segnen, die er vorhat. Er geht nach Rom und über das Wasser. Hänget das Ränzel ihm um und gebt ihm den Stab in die Hände.« Und es erwiderte drauf Bellin, »Herr König, ihr habet, glaub ich, vernommen, dass Reineke noch vom Banne nicht los ist. Übels würd ich deswegen von meinem Bischof erdulden, der es leichtlich erfährt und mich zu strafen gewalt hat. Aber ich tue Reineken selbst nichts Grades noch Krummes. Könnte man freilich die Sache vermitteln und sollte es kein Vorwurf mir beim Bischof, Herrn ohne Grund, werden, zürnte nicht etwa darüber der Propst, Herr Losefund, oder der Dächernd Rapiamus. Ich segnet ihn gern nach eurem Befehle.« Und der König versetzte, »Was soll das Reimen und Reden? Viele Worte lasst ihr uns hören und wenig dahinter. Leset ihr über Reineke mir nicht Grades noch Krummes, fragt ich den Teufel danach. Was geht mich der Bischof im Dom an? Reineke macht die Wallfahrt nach Rom. Wollt ihr das hindern?« Ängstlich kraute Bellin sich hinter den Ohren. Er scheute seines Königes Zorn und fing sogleich aus dem Buch an, über den Pilger zu lesen. Doch dieser achtet es wenig. Was es mochte, half es denn auch. Das kann man sich denken. Und nun war der Segen gelesen. Da gab man ihm weiter Ränzel und Stab. Der Pilger war fertig. So log er die Wallfahrt. Falsche Tränen liefen dem Schelmen die Wangen herunter und benetzten den Bart, als fühlt er die schmerzlichste Reue. Freilich schmerzt es ihn auch, dass er nicht alle zusammen, wie sie waren, ins Unglück gebracht und drei nur geschändet. Doch er stand und bat, sie möchten alle getreulich für ihn beten, so gut sie vermöchten. Er machte nun Anstalt, fortzueilen. Er fühlte sich schuldig und hatte zu fürchten. »Reineke«, sagte der König, »ihr seid mir so eilig, warum das?« »Wer was Gutes beginnt, soll niemals weilen«, versetzte Reineke drauf. »Ich bitte euch um Urlaub. Es ist die gerechte Stunde gekommen, gnädiger Herr, und lasset mich wandern.« »Habet Urlaub«, sagte der König, Und also gebot er sämtlichen Herren des Hofs, dem falschen Pilger ein Stückchen Weges zu folgen und ihn zu begleiten. Es lagen indessen Braun und Isegrim, beide gefangen, in Jammer und Schmerzen. Und so hatte denn Reineke wieder die Liebe des Königs völlig gewonnen und ging mit großen Ehren von Hofe, schien mit Ränzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, hat er dort gleich so wenig zu tun als ein Maibaum in Aachen. Ganz was anderes führt er im Schilde. Nun war ihm gelungen, einen flächsenen Bart und eine wächserne Nase seinem König zu drehen. Es mussten ihm alle Verkläger folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und er konnte die Tücke nicht lassen und sagte noch scheidend: Sorget, gnädiger Herr, dass euch die beiden Verräter nicht entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Würden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken. Eurem Leben drohet Gefahr, Herr König, bedenkt es. Und so ging er dahin, mit stillen, frommen Gebärden, mit einfältigem Wesen, als wüsst er's eben nicht anders. Drauf erhob sich der König zurück zu seinem Palaste. Sämtliche Tiere folgten dahin. Nach seinem Befehle hatten sie Reineke erst ein Stückchen Weges begleitet, und es hatte der Schelm sich ängstlich und traurig gebärdet, dass er manchen gutmütigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe, der Hase, besonders, war sehr bekümmert. »Wir sollen, lieber Lampe«, sagte der Schelm, »ach, sollen wir scheiden? Möchte es euch und Bellin, dem Widder, heute belieben, meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln? Ihr würdet mir durch eure Gesellschaft die größte Wohltat erzeigen. Ihr seid angenehme Begleiter und redliche Leute. Jedermann redet nur Gutes von euch. Es brächte mir Ehre. Geistlich seid ihr und heiliger Sitte. Ihr lebet gerade, wie ich als Klausner gelebt. Ihr lasst euch mit Kräutern begnügen, pfleget mit Laub und Gras den Hunger zu stillen und fraget nie nach Brot oder Fleisch noch anderer besonderer Speise. Also konnte er mit Lob der beiden Schwäche betören. Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus, die Burg. Und Reineke sagte zum Widder: »Bleibet hier außen, Berlin, und lasst die Gräser und Kräuter nach Belieben euch schmecken. Es bringen diese Gebirge manche Gewächse hervor, gesund und guten Geschmackes. Lampen nehme ich mit mir, doch bittet ihn, dass er mein Weib mir trösten möge, die schon sich betrübt, und wird sie vernehmen, dass ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweifeln.« Süße Worte brauchte der Fuchs, die zwei zu betriegen. Lampen führt er hinein. Da fand er die traurige Füchsin liegen neben den Kindern, von großer Sorge bezwungen, denn sie glaubte nicht mehr, dass Reineke sollte von Hofe wiederkehren. Nun sah sie ihn aber mit Ränzel und Stabe. Wunderbar kam es ihr vor und sagte: »Reinhard, mein Lieber, saget mir doch, wie ist's euch ergangen? Was habt ihr erfahren?« Und er sprach: »Schon war ich verurteilt, gefangen, gebunden. Aber der König bezeigte sich gnädig, befreite mich wieder, und ich zog als Pilger hinweg. Es blieben zu bürgen Braun und Isegrim beide zurück. Dann hat mir der König Lampen zur Sühne gegeben, und was wir nur wollen, geschieht ihm. Denn es sagte der König zuletzt mit gutem Bescheide: Lampe war es, der dich verriet. So hat er wahrhaftig große Strafe verdient und soll mir alles entgelten.« Aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte, war verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Tor. Es fasste der Mörder bei dem Halse den Armen, der laut und grässlich um Hilfe schrie: »O, helfet, Bellin, ich bin verloren! Der Pilger bringt mich um!«
Doch schrie er nicht lange, denn Reinecke hat ihm bald die Kehle zerbissen. So empfing er den Gastfreund. »Kommt nun«, sagt er, »und essen wir schnell, denn fett ist der Hase guten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum ersten Mal etwas Nütze, der alberne Geck. Ich hatte es ihm lange geschworen, aber nun ist es vorbei. Nun mag der Verräter verklagen.« Reinecke machte sich dran mit Weib und Kindern. Sie pflückten eilig dem Hasen das Fell und speisten mit gutem Behagen. Köstlich schmeckt es der Füchsin. Und einmal über das andere, »Dank sei König und Königin«, rief sie, »wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl, Gott möge es ihnen belohnen.« »Esset nur«, sagte Reinecke, »zu, es reichet für diesmal, alle werden wir satt, und mehreres, denk ich, zu holen, denn es müssen doch alle zuletzt die Zeche bezahlen, die sich an Reineken machen und ihm zu Schaden gedenken.« Und Frau Ermelin sprach, »Ich möchte fragen, wie seid ihr los und ledig geworden?« »Ich brauchte«, sagt er, »dagegen viele Stunden wollte ich erzählen, wie fein ich den König umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ja, ich leugne es nicht, es ist die Freundschaft nur dünne zwischen dem König und mir und wird nicht lange bestehen. Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt? Nicht Gold und nicht Silber könnte mich retten. Er folgt mir gewiss und sucht mich zu fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten. Ungehangen lässt er mich nicht. Wir müssen uns retten. Lass uns nach Schwaben entfliehen. Dort kennt uns niemand. Wir halten uns nach Landesweise daselbst. Hilf Himmel, es findet süße Speise sich da und alles Guten die Fülle. Hühner, Gänse, Hasen, Kaninchen und Zucker und Datteln, Feigen, Rosinen und Vögel von allen Arten und Größen. Und man bäckt im Lande das Brot mit Butter und Eiern. Rein und klar ist das Wasser, die Luft ist heiter und lieblich. Fische gibt es genug, die heißen Gallinen und andere heißen Pullus und Gallus und Anas. Wer nennte sie alle? Das sind Fische nach meinem Geschmack. Da brauche ich nicht eben tief ins Wasser zu tauchen. Ich habe sie immer gegessen, da ich als Klausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir endlich Friede genießen, so müssen wir hin. Ihr müsst mich begleiten. Nun, versteht mich nur wohl. Es ließ mich diesmal der König wieder entwischen, weil ich im Log von seltenen Dingen König Emrichs herrlichen Schatz versprach ich zu liefern. Den beschrieb ich, er läge bei Kreckelborn. Werden sie kommen, dort zu suchen, so finden sie leider nicht dieses noch jenes, werden vergeblich im Boden wühlen, und siehet der König dergestalt sich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen. Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich entwischte, könnt ihr denken. Fürwahr, es ginge zunächst an den Kragen. Niemals war ich in größerer Not, noch schlimmer geängstigt. Nein, ich wünsche mir, solche Gefahr nicht wiederzusehen. Kurz, es mag mir begegnen, was will. Ich lasse mich niemals wieder nach Hofe bereden, um in des Königs Gewalt mich wiederzugeben. Es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit, meinen Daumen mit Not aus seinem Munde zu bringen. Und Frau Ermelin sagte betrübt, was sollte das werden? Elend sind wir und fremd in jenem andern Lande. Hier ist alles nach unserem Begehren. Ihr bleibet der Meister eurer Bauern. Ihr habt ein Abenteuer zu wagen. Habt ihr das denn so nötig? Fürwahr, um Ungewisses zu suchen, das Gewisse zu lassen, ist weder rätlich noch rühmlich. Leben wir hier doch sicher genug. Wie stark ist die Feste? Überzög uns der König mit seinem Heere, belegt er auch die Straße mit Macht. Wir haben immer so viele Seitentore, so viele geheime Wege. Wir wollen glücklich entkommen. Ihr wisst es ja besser, was soll ich sagen?
uns mit Macht und Gewalt in seine Hände zu kriegen, viel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgnis. Aber dass ihr über das Meer zu gehen geschworen, das betrübt mich. Ich fasse mich kaum. Was könnte das werden? Liebe Frau, bekümmert euch nicht, versetzte dagegen Reineke. Höret mich an und merket. Besser geschworen als verloren. So sagte mir einst ein Weiser im Beichtstuhl. Ein gezwungener Eid bedeute wenig. Das kann mich keinen Katzenschwanz hindern. Ich meine, den Eid, versteht nur. Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe zu Hause. Wenig habe ich für wahr, in Rom zu suchen. Und hätte ich 10 Eide geschworen, so wollte ich Jerusalem nimmer sehen. Ich bleibe bei euch und hab es freilich bequemer. Anderer Orten find ich's nicht besser, als wie ich es habe. Will mir der König Verdruss bereiten? Ich muss es erwarten. Stark und zu mächtig ist er für mich. Doch kann es gelingen, dass ich ihn wieder betöre, die bunte Kappe mit Schellen über die Ohren ihm schiebe? Da soll er's, wenn ich's erlebe, schlimmer finden, als er es sucht. Das sei ihm geschworen. Ungeduldig begann nun Bellin am Tore zu schmälen. »Lampe, wollt ihr nicht fort? So kommt doch, lasset uns gehen!« Reineke hört es und eilte hinaus und sagte, »Oh, mein Lieber, Lampe bittet euch sehr, ihm zu vergeben. Er freut sich drin mit seiner Frau Muhme. Das werdet ihr, sagt er, ihm gönnen. Gehet, sachte voraus, denn Ermelin, seine Frau Muhme, lässt ihn so bald nicht hinweg. Ihr werdet die Freude nicht stören.« Da versetzte Bellin, »Ich hörte schreien. Was war es? Lampen hört ich. Er rief mir, Bellin, zu Hilfe, zu Hilfe. Habt ihr ihm etwas Übels getan?« Da sagte der kluge Reineke, »Höret mich recht. Ich sprach von meiner gelobten Wallfahrt. Da wollte mein Weib darüber völlig verzweifeln. Es befiel sie ein tödlicher Schrecken. Sie lag uns in Ohnmacht. Lampe sah das und fürchtete sich. Und in der Verwirrung rief er, »Helft, Bellin! Bellin, o säumetlich lange! Meine Muhme wird mir gewiss nicht wieder lebendig.« »So viel weiß ich«, sagte Bellin. »Er hat ängstlich gerufen.« »Nicht ein Härchen ist ihm verletzt«, verschwur sich der Falsche. »Lieber möchte mir selbst als Lampen was Böses begegnen.« »Hörtet ihr«, sagte Reineke drauf, »es bat mich der König gestern, käm ich nach Hause, da sollt ich in einigen Briefen über wichtige Sachen ihm meine Gedanken vermelden. Lieber Bellin, nehmet sie mit, ich habe sie fertig.« »Schöne Dinge«, sag ich darin, »und rat ihm das Klügste.« Lampe war über die Maßen vergnügt. Ich hörte mit Freuden ihn mit seiner Frau Muhme sich alter Geschichten erinnern. Ach, wie sie schwatzten! Sie wurden nicht satt. Sie aßen und tranken, freuten sich übereinander. Indessen schrieb ich die Briefe. »Lieber Reinhard«, sagte Bellin, »ihr müsst nur die Briefe wohl verwahren. Es fehlt, sie einzustecken, ein Täschchen. Wenn ich die Siegel zerbräche, das würde mir übel bekommen.« Reineke sagte, »das weiß ich zu machen. Ich denke, das Ränzel, das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben sich schicken. Es ist dicht und stark. Darin verwahr ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen. Er empfängt euch mit Ehren. Ihr seid ihm 3-mal willkommen.« Alles das glaubte der Widder Bellin. Da eilte der andere wieder ins Haus, das Ränzel ergriff er und steckte behende Lampens Haupt des Ermordeten drein und dachte daneben, wie er dem armen Bellin die Tasche zu öffnen verwehrte. Und er sagte, wie er herauskam, »Hänget das Ränzel nur um den Hals«, und lasst euch, mein Neffe, nicht etwa gelüsten, in die Briefe zu sehen, es wäre schädliche Neugier, denn ich habe sie wohl verwahrt. So müsst ihr sie lassen. Selbst das Ränzel öffnet mir nicht. Ich habe den Knoten künstlich geknüpft. Ich pflege das so in wichtigen Dingen zwischen dem König und mir. Und findet der König die Riemen so verschlungen, wie er gewohnt ist, so werdet ihr Gnade und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote. Ja, sobald ihr den König erblickt und wollt noch in besseres Ansehen euch setzen bei ihm, so lasset ihn merken, als hättet ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen geraten, ja, dem Schreiber geholfen. Es bringt euch Vorteil und Ehre. Und Berlin ergötzte sich sehr und sprang von der Stätte, wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin, sagte: Reinecke, Neffe und Herr, nun sehe ich, ihr liebt mich, wollt mich ehren. Es wird vor allen Herren des Hofes mir zum Lobe gereichen, dass ich so gute Gedanken, schöne, zierliche Worte zusammenbringe. Denn freilich weiß ich nicht zu schreiben wie ihr, doch sollen sie's meinen. Und ich danke es nur euch. Zu meinem Besten geschah es, dass ich euch folgte hierher. Nun sagt, was meint ihr noch weiter? Geht nicht Lampe mit mir in dieser Stunde von hinnen? Nein, versteht mich, sagte der Schalk, noch ist es unmöglich. Geht allmählich voraus, er soll euch folgen, sobald ich einige Sachen von Wichtigkeit ihm vertraut und befohlen. Ach, Gott sei bei euch, sagte Berlin, so will ich denn gehen. Und er eilete fort. Um Mittag gelangt er nach Hofe. Als ihn der König ersah und zugleich das Ränzel erblickte, sprach er: Saget Berlin, von wannen kommt ihr? Und wo ist Reinecke geblieben? Ihr traget das Ränzel, was soll das bedeuten? Da versetzte Berlin: Er bat mich, gnädigster König, euch zwei Briefe zu bringen. Wir haben sie beide zusammen ausgedacht. Ihr findet subtil die wichtigsten Sachen abgehandelt und was sie enthalten, das hab ich geraten. Hier im Ränzel finden sie sich. Er knüpfte die Knoten. Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten, der Notarius war und Schreiber des Königs. Man nennt ihn Buckert. Es war sein Geschäft, die schweren, wichtigen Briefe vor dem König zu lesen, denn manche Sprache verstand er. Auch nach Hinzen schickte der König, er sollte dabei sein. Als nun Bokert den Knoten mit Hinze seinem Gesellen aufgelöset, zog er das Haupt des ermordeten Hasen mit Erstaunen hervor und rief: Das heiß ich mir Briefe, seltsam genug. Wer hat sie geschrieben? Wer kann es erklären? Dies ist Lampens Kopf, es wird ihn niemand verkennen. Und es erschraken König und Königin. Aber der König senkte das Haupt und sprach: O Reinecke, hätt ich dich wieder! König und Königin beide betrübten sich über die Maßen. Reinecke hat mich betrogen, so rief der König. O hätt ich seinen schändlichen Lügen nicht Glauben gegeben, so rief er, schien verworren. Mit ihm verwirrten sich alle die Tiere. Aber Lupardus begann, des Königs naher Verwandter: Traun, ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt seid, und die Königin auch. Entfernet diese Gedanken, fasset Mut, es möcht euch vor allen zur Schande gereichen. Seid ihr nicht Herr, es müssen euch alle, die hier sind, gehorchen. Eben deswegen, versetzte der König, so lasst euch nicht wundern, dass ich im Herzen betrübt bin. Ich habe mich leider vergangen. Denn mich hat der Verräter mit schändlicher Tücke bewogen, meine Freunde zu strafen. Es liegen beide geschändet, Braun und Isegrim. Sollte mich's nicht von Herzen gereuen? Ehre bringt es mir nicht, dass ich den besten Baronen meines Hofes so übel begegnet und dass ich dem Lügner so viel Glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt. Meiner Frauen folgt ich zu schnell. Sie ließ sich betören, bat und flehte für ihn. Oh, wär ich nur fester geblieben. Nun ist die Reue zu spät und euer Rat ist vergebens. Und es sagte Lupardus: Herr König,
höret die Bitte. Trauert nicht länger. Was übels geschehen ist, lässt sich vergleichen. Gebet dem Bären, dem Wolfe, der Wölfin zur Sühne den Widder. Denn es bekannte Berlin gar offen und kecklich, er habe Lampens Tod geraten. Das mag er nun wieder bezahlen. Und wir wollen hernach zusammen auf Reineken losgehen, werden ihn fangen, wenn es gerät. Da hängt man ihn eilig. Kommt er zum Worte, so schwätzt er sich los und wird nicht gehangen. Aber ich weiß es gewiss, es lassen sich jene versöhnen. Und der König hörte das gern. Er sprach zu Lupardus: Euer Rat gefällt mir. So geht nun eilig und holet mir die beiden Baronen. Sie sollen sich wieder mit Ehren in dem Rate neben mich setzen. Lasst mir die Tiere sämtlich zusammenberufen, die hier bei Hofe gewesen. Alle sollen erfahren, wie Reineke schändlich gelogen, wie er entgangen und dann mit Berlin den Lampe getötet. Alle sollen dem Wolf und dem Bären mit Ehrfurcht begegnen. Und zur Sühne geb ich den Herren, wie ihr geraten, den Verräter Berlin und seine Verwandten auf ewig. Und es eilte Lupardus, bis er die beiden Gebundenen, Braun und Isegrim, fand. Sie wurden gelöst. Da sprach er: Guten Trost vernehmet ihr von mir. Ich bringe des Königs festen Frieden und freies Geleit. Versteht mich, ihr Herren, hat der König euch übels getan, so ist es ihm selber leid. Er lässt es euch sagen und wünscht euch beide zufrieden. Denn zur Sühne sollt ihr Berlin mit seinem Geschlechte, ja mit allen Verwandten auf ewige Zeiten empfahlen. Ohne weiteres tastet sie an. Ihr möget im Walde, möget im Felde sie finden, sie sind euch alle gegeben. Dann erlaubt euch, mein gnädiger Herr, noch über das alles Reineken, der euch verriet, auf ewige Weise zu schaden. Ihn, sein Weib und Kinder und alle seine Verwandten mögt ihr verfolgen, wo ihr sie trefft. Es hindert euch niemand. Diese köstliche Freiheit verkünd ich im Namen des Königs. Er und alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten. Nur vergesst denn auch, was euch Verdrießliches begegnet. Schwöret ihm, treu und gewärtig zu sein. Ihr könnt es mit Ehren. Nimmer verletzt er euch wieder. Ich rat euch, ergreifet den Vorschlag. Also war die Sühne beschlossen. Sie musste der Widder mit dem Halse bezahlen. Und alle seine Verwandten werden noch immer verfolgt von Isegrims mächtiger Sippschaft. So begann der ewige Hass. Nun fahren die Wölfe ohne Scheu und Scham auf Lämmer und Schafe zu wüten fort. Sie glauben, das Recht auf ihrer Seite zu haben. Keines verschonet ihr Grimm. Sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims Willen und ihnen zu ehren, ließ der König den Hof 12 Tage verlängern. Er wollte öffentlich zeigen, wie ernst es ihm sei, die Herren zu versöhnen. Und von diesem 12-tägigen Hoftag erfahren wir im nächsten Gesang.